Richter und Bernecke, der Wirtschafts- und Börsen-Podcast, heute Folge Nummer 13. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Raimund Richter, ich bin Finanzjournalist.
Und ich bin Jens Bernecke, Börsenbriefautor.
Jens, wir hatten ja beim letzten Mal über den Libra oder die Libra geredet, eine neue Kunstwährung, Kryptowährung, die Facebook mit anderen Firmen eventuell kreieren möchte. Heute wollen wir über den Bitcoin reden, eine Kryptowährung, die es ja schon länger gibt. Und das Interessante ist, Jens, dass der Bitcoin oder die Bitcoin, auch hier kann man ja beide Geschlechter nehmen, profitiert haben soll von der Ankündigung von Facebook, diese Libra zu kreieren. Wie hängt das denn zusammen?
Na, ich denke, das hängt in erster Linie damit zusammen, dass es um das gleiche Genre geht. Es geht um Kryptowährung, Kunstwährung, künstliche Währungen, die jetzt nicht mit dem klassischen Währungssystem zusammenhängen. Und wir hatten ja letztes Jahr diesen großen Bitcoin-Hype schon einmal. Und natürlich, wenn das Thema Kryptowährung wieder den Markt erreicht, dann wird erstmal alles gehypt, was irgendwie mit Kryptowährung zu tun hat. Also insofern ist das jetzt nicht weiter verwunderlich. Wobei die beiden Modelle jetzt nicht unbedingt direkt vergleichbar sind.
Genau. Lassen Sie mal die Unterschiede herausarbeiten. Mhm. Libra, haben wir gesagt, soll eventuell hinterlegt werden oder soll, wenn es dann zur Libra kommt, hinterlegt werden mit richtig bestehenden Währungen, also mit Dollar, mit Yen, mit Euro, mit Schweizer Franken vielleicht, während Bitcoin mit nichts hinterlegt ist. Also Bitcoin ist quasi eine Währung aus dem Nichts.
Richtig. Bitcoin ist ja eine Währung, die von einem Algorithmus geschürft wird. Dafür gibt es ja den berühmten Begriff des Mining. Und das ist ja auch ein Nachteil des Bitcoins. Er braucht unheimlich viel Energie und Rechnerleistung, damit wieder ein Bitcoin geschaffen werden kann. Der Bitcoin ist auch numerisch begrenzt. Es gibt nur irgendwann eine gewisse Anzahl von Bitcoin-Coins, die die Welt erreichen kann. Und wenn diese Anzahl einmal geschaffen worden ist, dann soll es keine weiteren Bitcoins mehr geben.
Und das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Ob eine Währung von der Menge her begrenzt ist oder ob sie, ich sag mal, unbegrenzt produziert werden kann. Denn wenn eine Währung begrenzt ist, ist automatisch garantiert, dass es keine Inflation geben kann. Inflation im Sinne von Geldentwertung. Im Gegenteil. Das Geld wird eigentlich immer mehr wert.
Genau, und das ist genau der Hintergrund des Bitcoins ja gewesen. Der Erfinder oder die Erfinder wollten sich ja loslösen von den inflationären Tendenzen, die herkömmliche Währungen bieten. Deswegen auch diese Restriktionen. Die Schattenseite an der ganzen Geschichte ist natürlich, nehmen wir mal an, das wird jetzt ein Massenthema werden und alle wollten jetzt auf den Bitcoin springen. Oder
zum Teil ist das ja schon passiert.
Teilweise ist das schon passiert.
Vor 2 Jahren und auch jetzt in den letzten Monaten.
Genau, wieder. Und deswegen sind auch diese erratischen Preissprünge dann natürlich zu erklären, weil Bitcoin wird dann relativ teuer und dann kann das Ding auch in eine Fahnenstange laufen. Das haben wir auch schon teilweise gesehen. Jetzt gibt es einige.
Fahnenstange ist wieder so ein Fachbegriff.
Ja, ich sage das immer also gerne, wenn ja etwas schön, geradewegs nach oben geht.
Fahnenstange.
Genau, wie eine Fahnenstange.
Am Chart, also das sind die Kursverläufe der Vergangenheit, sieht man schön nach oben. Im Chart geht es wie eine Fahnenstange.
Wie eine Fahnenstange nach oben.
Und da gibt es auch so eine Regel, was in der Fahnenstange nach oben geht, das muss auch wieder an der Fahnenstange runterfallen,
wie,
oder?
Wie die Fahne.
Genau. Aber der Bitcoin fällt zwar, aber er fällt nicht wieder ganz zum Boden, sondern er steigt dann am Ende wieder.
Solange natürlich eine gewisse Nachfrage da ist und eine Fangemeinde da ist, dann bleibt das auch so. Deswegen ist der Bitcoin jetzt als Werterhaltungs-Asset-Klasse durchaus zu akzeptieren. Das ist auch mittlerweile das, was der Bitcoin ist. Der ist eher eine Asset-Klasse.
Also zum Wertaufbewahren ist er da. Da kann man ihn auch langfristig nutzen, trotz der Schwankungen, weil man davon ausgehen kann, er kann ohnehin nicht unendlich viel produziert werden. Obwohl also nichts dahinter steht, aber kann man davon ausgehen, dass sein Wert irgendwo erhalten bleibt zumindest oder sogar noch höher wird.
Solange Angebot und Nachfrage gesund bleiben.
Es könnte natürlich sein, irgendwann sagen die Leute, ach, was schert mich Bitcoin? Das mag ja sein, dass der nicht unbegrenzt produziert werden kann, aber ich will ihn trotzdem nicht haben.
Ja, das ist richtig. Also in dem Moment, wo andere Systeme wieder Vertrauen generieren, also entweder die etablierten Währungssysteme oder neue Währungssysteme, wie zum Beispiel Libra, und die Leute sagen, Bitcoin war schön, da habe ich also ein gutes Gefühl gehabt, meinen Wert dort zu parken, aber mittlerweile gibt es andere Systeme, die können das genauso gut, dann kann es natürlich sein, dass alle aus dem Bitcoin rausgehen, der Bitcoin an Wert verliert, so wie wir das in den letzten Jahren auch bei Gold gesehen haben. Wir erinnern uns, in den letzten Jahren gab es ja auch nach der Finanzkrise diesen Hype bei Gold und dann waren wir in der Spitze irgendwo bei $2,000 und tatsächlich sind wir dann in den Jahren danach hier runtergefallen bis auf 900 und das ist ja schon mal ein recht schmerzhafter Verlust, den man da zu ertragen hat, obwohl es um Gold Geht.
Ja, auch Goldpreise können schwanken, das ist
Und
die Lehre daraus.
Bitcoin-Preise eben auch.
Aber Gold kann zumindest, da ist ja noch was Reales da. Ne? Man hat ja den Goldbarren zum Beispiel, man hat das Goldkettchen oder die Golduhr, Schmuck. Das kann man sich mit Bitcoin nicht machen.
Richtig, das gibt es nicht. Da gibt es keinen realen Coin, den man sich irgendwo hinlegen kann. Ich wollte damit auch nur zum Ausdruck bringen, dass es eben eine Frage des Verhältnisses ist, Angebot zur Nachfrage. Und ich glaube, die Idee des Bitcoins war eben genau das. Aber es stellt sich ja jetzt vor dem Hype, der jetzt wieder in diesen Wochen entsteht, die Frage, ist der Bitcoin auch geeignet als Zahlungsmittel? Weil irgendwann möchte man mit seinem Coin ja vielleicht auch etwas
Ja,
machen.
eindeutig nein.
Genau. Und ich glaube, da werden sich jetzt so ein bisschen so die Geister scheiden. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Diskussion in den nächsten Monaten. Weil jetzt wird alles in einen Korb geschmissen, weil die
Du
Feinheiten,
meinst Bitcoin und Libra
Bitcoin
und solche,
und
ja.
Libra und von mir aus auch die Alibaba-Währung oder WeChat, das wird alles jetzt in einen Topf geschmissen, aber es geht um die Differenzierung. Und genau da, denke ich, wird der Bitcoin einen schweren Stand haben, weil der Bitcoin ist so gesehen ein, sag ich mal, etwas ursprüngliches Instrument. Er ist sehr kompliziert in der Erstellung, er ist auch von der Handhabung kompliziert. Also wenn man einen Bitcoin handeln möchte, ist es eben nicht so einfach wie zum Beispiel bei WeChat. Und
WeChat, was ist das?
das ist die chinesische Währung, die ist
Die
schon.
chinesische Währung heißt Yuan.
Ja.
Yuan, 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 ja, sagen die. Oder Renminbi, ja.
Ja, genau, das ist richtig. Naja, also sagen wir es mal so. WeChat und Alibaba haben ja schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich Kunstwährungen im Markt
Also
etabliert,
das
im
sind
chinesischen Markt etabliert.
chinesische Firmen.
Genau.
Alibaba ist so eine Art Amazon-Händler
Genau, und WeChat
und WeChat
ist ungefähr das gleiche wie WhatsApp.
WhatsApp
Ja, und die haben ihre
und die haben
eigenen
jeder
Kunstwährungen
eigene Währung.
geschaffen. Genau.
Ja.
Und User dieser Plattform können dann miteinander Währungen oder die Währung
Aber
austauschen.
die Währungen haben auch im Unterschied zum Bitcoin wahrscheinlich als Hintergrund den Yuan.
Richtig, davon ist ja somit
Ja.
auszugehen, wobei die chinesischen Informationen sind da eher ein bisschen dürftig. Also mir ist jetzt keine konkrete Zahl bekannt, wie viel tatsächliche chinesische Währung oder Staatspapiere sich im Hintergrund von WeChat oder Alibaba befinden.
Aber man kann, wenn diese Währung wahrscheinlich zu einem festen Kurs in Yuan umtauschen.
Richtig,
Und
das geht.
dieser Kurs zum Yuan, der dürfte dann wenig schwanken.
Genau, richtig. Also man kann davon
Ja.
ausgehen, dass im Hintergrund natürlich die chinesische Regierung mitwirkt, das ist ganz klar.
Ja.
Aber sie befürworten natürlich auch eine digitale Währung, weil die leichter zu kontrollieren ist. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Bitcoin ursprünglich erreichen
Ja.
wollte.
Wobei digital ist ja auch wieder was anderes. Man kann ja im Prinzip auch ein Yuan digital kreieren.
Prinzip kann man
Ja.
alles digitalisieren. Also man kann jede Währung
Genau.
digitalisieren. Das ist schon richtig. Und ich glaube, das wäre jetzt auch der Zeitpunkt, also spätestens in diesem Jahr, wo die anderen Zentralbanken, ob es die europäischen oder die amerikanischen, sich mal langsam Gedanken machen sollten, ob sie nicht mal ihre eigene Währung anfangen zu digitalisieren. Und ich meine jetzt Digitalisierung nicht nur freigeben für den elektronischen Zahlungsverkehr, den haben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, sondern wirklich mal eine digitalisierte Version.
Jetzt kommen wir aber zu einem ganz interessanten Thema, das auch wieder vom Bitcoin ein bisschen wegführt. Aber dass bisher ist es ja so, dass man Währungen, wenn man sie tatsächlich von der Zentralbank halten will, nur in Form von Bargeld halten kann. Also wenn Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie 50 Euro haben wollen von der EZB oder in Deutschland dann von der Deutschen Bundesbank, die zur EZB gehört, ausgegeben, dann müssen Sie auf jeden Fall Bargeld haben. Da steht drauf, Deutsche Bundesbank oder EZB steht da drauf. Und da können Sie sicher sein, das ist von der Zentralbank ausgegebenes Geld. Wenn Sie aber auf dem Konto Geld haben wollen, dann ist das nie von der Zentralbank ausgegeben. Das wissen vielleicht die wenigsten, sondern das ist dann von der jeweiligen Bank ausgegeben, bei der man das Konto hat. Deutsche Commerzbank und so weiter oder Sparkasse oder Volks- und Raiffeisenbank. So viel der Vorrede. Wenn es aber jetzt dazu kommt, dass tatsächlich die Notenbanken uns die Möglichkeit geben, elektronisches Geld zu halten, wäre es das erste Mal, dass wir auch auf dem Bankkonto quasi ein Konto bei der Bundesbank oder der EZB halten könnten. So, und das wäre was ganz anderes, denn bisher haben wir ja unsere Konten bei den Privatbanken und das ist nicht das Gleiche. Dann hätten wir wirklich die Möglichkeit auch cashlos zu bezahlen mit EZB-Geld, mit Euros, die tatsächlich von der Zentralbank ausgegeben sind. Und wir hätten vor allen Dingen die Möglichkeit der Wertaufbewahrung in dieser tatsächlich in der Zentralbank Währung und nicht in in dem Geld der Deutschen Bank oder der Commerzbank. Das ist ein großer Unterschied.
Ein Riesenunterschied. Vor allen Dingen stellt sich bei mir sofort die Frage, wozu brauchen wir dann noch Privatbanken?
Oh ja.
Weil das ist, glaube ich, das entscheidende Thema in dieser ganzen Konstellation. Egal jetzt, ob wir über Bitcoin sprechen oder über Libra sprechen oder digitalisiertes Zentralbankgeld. Die Banken verlieren damit eine Hoheit über den Zahlungsverkehr. Und sie verlieren eine Daseinsberechtigung in einem solchen Ausmaß, dass ich mir dann wirklich die Frage stelle, wozu brauche ich dann noch ein Konto bei einer Privatbank, wenn ich doch direkt bei der EZB
ein Konto
führen könnte oder alternativ mit einer Libra oder mit anderen Währungen tagtäglich meine Bedürfnisse befriedigen
kann. Das ist übrigens das, was ja Geldreformer und Geldkritiker schon seit langem fordern, ein sogenanntes Vollgeld. Das heißt, wir alle sollten egal in welcher Form, in Bargeldform oder in elektronischer Form, Geld der Zentralbank halten können. Und dann sagen viele, hätte es zum Beispiel die Krisen der Jahre 2008, 2009 nicht gegeben. Ich bezweifle das. Ich glaube, auch dann wird es Krisen geben. Aber das wäre quasi Vollgeld, wie es zum Beispiel in der Schweiz ja mal jetzt in einer Umfrage, sogar in einer Volksbefragung, dann abgelehnt worden ist von der Bevölkerung.
Genau. Es gab dann schon Ablehnung, aber die Tendenzen sind trotzdem klar. Und wenn wir dann den letzten Schritt noch drauflegen und sagen, wenn die Zentralbank dann noch die Möglichkeit hat, Kredite zu vergeben, das ist ja jetzt auch eine Aufgabe der Privatbanken. Also dann sind wir da schon in der Glättung des Geldsystems einen Schritt weiter.
Aber das werden die normalen Banken, die Geschäftsbanken nicht zulassen.
Nein, das ist richtig.
Die werden sich mit Händen und Füßen dagegen wehren.
Richtig. Das Problem ist einfach nur dort an der Stelle, dass solange die Zinsen unten bleiben, und wir haben in einer unserer Sendungen festgestellt, dass die Zinsen noch sehr, sehr lange unten bleiben werden, sind die Margen im Kreditgeschäft extremst dünn. Und da wird es dann trotzdem noch eine Sondierung geben müssen. Also da wird der effizienteste Bankenapparat eben der beste sein. Und dazu zählen jetzt nicht unbedingt solche Institute wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank.
Also werden wiederum, dass wir dagegen sprechen, dass die Zentralbanken tatsächlich ihre eigenen Kryptowährungen für alle ausgeben werden.
Ja und nein. Also ich glaube, die Zentralbanken werden sicherlich eine Kryptowährung etablieren wollen müssen, wenn solche Beispiele wie ob jetzt Bitcoin oder Libra beim Verbraucher auf extreme Zustimmung stößt. Weil wir hatten es ja in der letzten Sendung schon gesagt, bei wie viel 100 Millionen oder auch vielleicht eine Milliarde von Usern, die alle plötzlich anfangen, ihren täglichen Zahlungsverkehr über Kunstwährungen abzuliefern, zum Beispiel Libra oder für mich auch so Bitcoin und den Nachfolger, dann entgleitet der Zentralbank die Kontrolle. Man kann nicht genau nachvollziehen, welche Geldtransaktionen pro Tag stattfinden zwischen den Privatpersonen oder auch Privatpersonen und Händlern. Und das ist natürlich für eine Zentralbank kein akzeptabler Zustand.
Man könnte eine Institution vielleicht einrichten, über die das laufen muss, die dann praktisch die Kontrolle hätte.
Genau, also da wird es sicherlich noch viele Gedankenspiele zu geben. Und ich glaube auch, das, was jetzt Facebook angekündigt hat, ist nur der Stein des Anstoßes. Und das finde ich sehr, sehr
Facebook
gut.
Facebook mit Libra.
Cool. Das ist die Fortsetzung von Bitcoin. Bitcoin ist für mich so ein bisschen wie der ultimative Frontrunner gewesen. Das war so ein bisschen wie die Uridee. Aber wie wir ja in vielen anderen Branchen schon gelernt haben, nur weil jemand der Erfinder eine Idee gewesen ist, heißt es nicht, dass er dann auch derjenige ist, der langfristig Erfolg haben wird. Und ich denke, beim Bitcoin wird es ähnlich sein. Wir alle werden uns daran erinnern, dass Bitcoin die erste wirkliche virtuelle oder von mir aus handelbare Kryptowährung gewesen ist. Aber ich glaube, in 10, 20 Jahren ist das dann etwas für die Geschichtsbücher.
Nein, vielleicht nicht ganz. Sie wird im Wert sicherlich, weil sie ja begrenzt ist, im Wert sicherlich weiter steigen unter hohen Schwankungen. Aber sie wird niemals tatsächlich als vollwertige Währung in dem Sinne akzeptiert sein, dass man mit ihr bezahlen kann, wegen der hohen Wertschwankungen.
Das ist richtig, das ist richtig.
Wir sind es ja gewohnt, auch das haben wir schon mehrmals besprochen, dass Währungen eigentlich tendenziell eher an Wert verlieren. Wir nennen das Inflation. Das Geld kriegt immer weniger Wert. Beim Bitcoin ist es umgekehrt. Der gewinnt tendenziell an Wert, über langfristig zumindest. Wir nennen das Deflation. Und das, auch wenn wir jetzt vielleicht da zu weit kommen, das ist eigentlich schädlich für die Wirtschaftsentwicklung. Denn die Wirtschaft braucht mehr eigentlich Inflation.
Inflation.
Deflation wird zumindest behauptet, sei schädlich. Ich sage mal, im gewissen Rahmen ist es unschädlich, wenn Wir alle freuen uns ja über, wenn der Geldwert stabil ist. Die Bundesbank zu früheren Zeiten hatte ja den Geldwert sogar stabil halten wollen immer. Ne? Erst jetzt kommt auch die Bundesbank über die EZB und sagt, ja, wir müssen mindestens 2% Inflation haben, sonst ist das schädlich. Vielleicht sogar 3%, was auch immer. Aber das machen wir mal anders mal.
Ja, aber es ist gut, dass du das erwähnst, ja. Weil abschließend ist schon wichtig zu wissen, das ist auch einer der Kritikpunkte der Zentralbanken am Bitcoin. Ja. Dass sie sagen, also eigentlich ist die Idee, geht in die falsche Richtung. Sie ist nicht unbedingt förderlich für ein Wachstumsumfeld für die Volkswirtschaften, sondern eher fördert eher die Stagnation. Und wir brauchen Wachstum, ob uns das gefällt oder nicht. Wir brauchen inflationäre Tendenzen, weil das ist einfach der Mechanismus unserer Volkswirtschaft.
Darüber können wir gerne nochmal ein andermal reden, vielleicht beim nächsten Mal, ob tatsächlich eine Deflation, also eine Geldaufwertung, langfristig schädlich ist für die Wirtschaftsentwicklung. Was ja Leute wie Mario Draghi, der noch EZB-Chef, behaupten. Ich bin da nämlich anderer Meinung. Aber lass uns da mal vielleicht
können wir gerne mal drüber diskutieren. Das geht ja wieder zurück zu meinen Studienzeiten.
Ja, gut. Wunderbar. Ja, das war's für den Augenblick.
Ja, prima. Vielen Dank.
Vielen Dank und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.